Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Maike Albart. Herzlich willkommen. Vom indigenen Amerika bis zur Antike vermessen wir heute ganz unterschiedliche Schauplätze und Zeitschichten. Einen Moment lang bleiben wir allerdings noch in der deutschen Gegenwart. In der Hamburger Elbphilharmonie fand gestern Abend eine große Veranstaltung zur Verleihung des Deutschen Sachbuchpreises statt, der mit 25.000 Euro dotiert ist. 8 Finalisten waren im Rennen, mit Büchern zu drängenden aktuellen Fragen, von der Digitalisierung bis zur Rückkehr des Krieges. Aber gekürt wurde die Wienerin Uli Lust mit einem Comic. Die Frau als Mensch am Anfang der Geschichte, heißt er. Ich habe den Juror Michael Lemling von der Buchhandlung Lehmkuhl in München vor der Sendung in Hamburg erreicht. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Albert.
Uli Lust galt ja eher als Exotin auf der Liste und war selbst ganz überrascht über die Auszeichnung. Was hat Sie denn zu dieser Entscheidung bewogen?
Ja, das war sicherlich eine Neuerung, die wir hatten, dass ein Sachcomic nominiert wurde. Aber es war schon im Vorfeld, als wir die Liste zusammengestellt haben, ein Comic, wenn man so will, oder Graphic Novel oder Graphic Sachbuch, wie wir sagen, ein Titel gewesen, der uns sehr begeistert hat, weil er mit einem anderen Medium als nur eben eines Buches, das aus Text besteht, zeigt, wie man Sachbuchthemen auch anders anpacken kann und auf welchem Niveau man sie auch verhandeln kann. Das hat uns sehr beeindruckt und am Ende war es auch der Kick, der Impuls, genau dieses Buch auch auszuzeichnen, um zu zeigen, welche Möglichkeiten man im Sachbuch auch hat, die man vorher gar nicht so gesehen und so gedacht hat.
Ja, denn man könnte ja auch einwenden, dass ein Comic möglicherweise gar kein Sachbuch ist, weil man bei Sachbüchern immer Text und Argumentation erwartet. Dann schafft die Autorin Uli Lust das auch mit einem Comic offenkundig.
Ja, sie schafft das mit einem Comic und wirklich auch auf einem Niveau, das uns alle sehr beeindruckt hat. Wissenschaftliche Erkenntnisse, die wir haben zur Steinzeit, zur Rolle des Mannes in der Steinzeit, zur Rolle der Frauen in der Steinzeit, die falsch und sehr paternalistisch in der Wissenschaft gesehen wurde. Und wie sie das schafft, mit Text und Bild neueste wissenschaftliche Erkenntnisse umzusetzen und zu vermitteln, wir sind sehr beeindruckt.
Können Sie uns den Band noch ein bisschen beschreiben, Michael Lemling? Mhm. Es geht ja um die Darstellung von Frauen in der Frühgeschichte. Wie macht sie das mit Bild und Text und dieses Ineinandergreifen, das Sie schon so ein bisschen angedeutet haben?
Ja, das ist auch sehr spannend, weil sie nicht nur eben versucht, Erkenntnisse aus der Anthropologie, aus der Vor- und Frühgeschichte in Bilder umzusetzen, sondern einen sehr persönlichen Zugang, einen aktuellen Zugang dazu findet. Der Band fängt eigentlich mit Kinderspielen und Penismitleid und weibliche Scham an, also Dinge aus ihrer Biografie, aus Alltagserfahrungen, die wir vielleicht alle gemacht haben, und greift dann weiter zurück, woher kommen diese Bilder oder welche Bilder haben wir im Laufe der Geschichte so gesammelt und welche Gedanken machte man sich sowohl im Alltag als auch in der Wissenschaft, und die dominiert da sicher, über die Rolle der Frau. Und sie wurde falsch gelesen oder falsch interpretiert. Wir haben, wenn wir uns den Neandertaler vorstellen oder die frühen Menschen, immer das Bild des Mannes als Jäger, als Kämpfer vor Augen, ein Bild, das uns vermittelt wurde. Und es stimmt aber nicht mit den Funden der in der frühen Kunst, auch der Frühgeschichte, überein. Und es korrigieren sich mehr und mehr dann auch die Befunde, also dass man Skelette, die man gefunden hat, für männlich hielt, weil sie kräftig waren, aber mit heutigen Methoden feststellt, nein, das waren Frauen gewesen. Und man so peu à peu auch zu der Erkenntnis kam, dass die frühen Gesellschaften sehr viel egalitärer organisiert sein mussten, als wir uns das vorgestellt haben. Mhm. Also, dass eigentlich die Frau auch der Maßstab in der Frühzeit war und wir uns den Menschen als Universalisten vorstellen müssen. Jeder musste alles können und auch die Frau als Jäger da eine wichtige Rolle spielte. Und das setzt sie einfach kongenial auch in Bilder um.
Wie bereitet Uli Lust das Thema denn zeichnerisch auf?
Ja, es ist, wenn man sich einen Comic vorstellt, den stellt man sich meist sehr, sehr bunt und mit sehr kräftigen Farben vor. Da hat sie sich viele Gedanken gemacht. Also ihr Hauptarbeitsinstrument ist der Bleistift. Und bei der Farbgebung hat sie sich sehr an gedeckte Farben, Naturfarben, sehr viel Ocker, sehr viel Rot, was eine wichtige Bedeutung auch in der frühen Kunst hatte, sehr viel Grau auch schwarz-weiß umgesetzt. Also sie versucht da, sich deutlich in ihrer Bildersprache, ihrem Sujet gerecht zu werden.
Sie waren gestern Abend als Juror, Michael Leimling, auch dabei bei dieser feierlichen Preisverleihung. Wie war denn die Stimmung? Es gab ja auch eine Rede des Hamburger Kultursenators Carsten Broster.
Ja, die Stimmung war sehr feierlich, sehr angemessen, auch ernst. Man darf jetzt nicht nur das Buch, das gewonnen hat, von Uli Lust sehen. Es ging auch immer, und das zeichnet den Sachbuchpreis eigentlich seit Bestehen aus, um die ganze Liste der nominierten Titel, weil das dann doch auch ein Spektrum der Themen, der Fragen, mit denen wir uns heute aktuell auch beschäftigen, abbildet. Also im Grunde ist schon der eigentliche Höhepunkt, den setzt man auf gestern Abend feierlich Verleihung. Aber als Juror in der Arbeit ist der Höhepunkt die Erstellung dieser Achterliste der Finalisten, weil wir da versuchen, 8 Sachbücher, die drängenden Fragen unserer Zeit abzubilden. Und das wurde, und das hat mir sehr gut gefallen, in der ganzen Veranstaltung auch immer nochmal betont. Also gewonnen haben eigentlich alle Finalisten auf der Liste und auch gestern Abend.
Aber den Preis konnte nur eine bekommen. Der Buchhändler Michael Leimling, Mitglied der Jury des Deutschen Sachbuchpreises, stellte uns die Preisträgerin Uli Lust vor, die mit ihrem Comic Die Frau als Mensch am Anfang der Geschichte gekürt wurde. Erschienen ist der Band im Verlag Reprodukt. Und ein Gespräch mit der Preisträgerin finden Sie in unserer Audiothek, unserer Deutschlandfunk-App. Die literarische Vermittlung der ersten Einwohner Nordamerikas, der First Nation, wie sie mittlerweile genannt werden, ist häufig klischeebelastet. Deshalb scheint es umso wichtiger, dass sie selbst das Wort ergreifen und ihre Geschichte erzählen. Morgan Talty, 1991 geboren, Professor für kreatives Schreiben und aufgewachsen in einem Reservat für Indigene, tut genau dies. In seinem Debüt »Sein Name ist Donna« erzählt er von Sucht, psychischer Zerrüttung und niederschmetternden Zukunftsaussichten, aber auch von hoffnungsvollen Momenten. Cornelius Wüllenkemper hat Taltys autobiografische Recherche gelesen.
Morgan Taltys Blick auf das Penobscot-Reservat nahe der Grenze zu Kanada hat das Zeug zu einer sozialen Dystopie. Auf 2 Zeitebenen erzählt sein Protagonist David von seinem Leben als Jugendlicher und als junger Mann. David zieht, so wie der Autor Morgan Talty selbst, als Kind gemeinsam mit seiner Mutter ins Reservat, ohne seinen spielsüchtigen Vater und seine ältere Schwester. Der Umzug steht unter keinem guten Stern. Unter dem Stelzenhaus, das David mit seiner Mutter bezieht, findet er ein Schraubglas, in dem sich Haare, Zähne und Mais befinden. Offenbar will jemand den Neuankömmlingen im Inselreservat auf dem Penobscot River mittels eines alten Fluchs der Guguk-Geister indigener Spiritualität Schaden zufügen.
Ich gab mir zwar Mühe, keine Angst zu haben, aber ich hatte doch welche. Und als ich Mom davon erzählte, sagte die ganze Insel sei verhext, dass unser Volk sie über Jahre, Jahre und Jahre als Friedhof benutzt habe und dass sie noch spät abends Guguks an die Wände klopfen hörte. Sie meinte, ich solle mich nicht fürchten.
Auch als der Medizinmann Frick das Haus mit Kräutern ausräuchert und an der Seite der Mutter die Rolle als Mann im Haus einnimmt, schwillt die bedrohliche Atmosphäre weiterhin über der Szenerie. Vor allem als Frick vom Halbtagsmedizinmann zum Ganztagstrinker wird, wie David lakonisch bemerkt. Im Reservatsalltag sind Drogen- und Tablettensucht, Alkoholismus und psychische Erkrankungen allgegenwärtig. Auch Davids Mutter kämpft mit Abhängigkeiten und depressiven Schüben. Sie hat, wie die meisten Bewohner, kein geregeltes Berufsleben. Bereits im Alter von 14 Jahren dreht sich Davids Leben um Zigaretten und Bier, um Unterhaltsstreitigkeiten mit dem Vater, um seine demente Großmutter und seine psychisch erkrankte Schwester. Unter diesen Bedingungen Orientierung und Perspektiven für das eigene Leben zu entwickeln, scheint für den jugendlichen Ich-Erzähler kaum möglich. Auch die kulturelle Verwurzelung im Penobscot-Stamm, dessen Anhänger sich selbst als Skidjins bezeichnen, ist für David und seine Freunde Tyson und JP nur einen Witz wert.
Schaut euch das an, Skidjins. JP deutete auf sein Sandwich. Das hier ist ein echtes indianisches Sandwich. Da hätten wir gutes dickes Weißbrot, eine dünne Schicht Mayo, einen Klecks Ketchup, ein bisschen geriebenen Cheddar und 3 Scheiben Fleischwurst. Er biss ab. Und warum wird es dadurch indianisch?", sagte ich. JP sah von mir zu seinem Sandwich. "Weil ich es esse, darum. Stell keine Idiotenfragen, David." Tyson und ich lachten.
David erzählt stets in nüchternem, zuweilen sprödem Ton, so als schaue er sich selbst als Außenstehender zu. Die Unbekümmertheit über seinen chronischen Geldmangel und seine suchtkranke Familie oder später über den Verlust von Job, Freundin und gemeinsamer Wohnung wirkt wie eine Schutzreaktion auf seine Lebenswirklichkeit. Als David und sein Freund Tyson bei einem Ausflug in die Stadt außerhalb des Reservats als verdammte Rothäute beschimpft werden, setzen sich die Jugendlichen mit Steinwürfen zur Wehr. Der Zwischenfall wird zum Fanal eines Lebens am Rande einer Gesellschaft, in der Weiße und Indigene sich mit Skepsis oder offener Ablehnung begegnen. David erlebt die Wirklichkeit als eine Abfolge von Szenen und Begebenheiten, die es zu bewältigen gilt. Für ihn gibt es immer nur das Jetzt. Trotz aller Schwere, die auf seinem Leben im Reservat lastet, scheint manchmal dennoch ein Hoffnungsschimmer auf. Etwa wenn seine demente Großmutter ihn gütig lächelnd als den, der nichts aus sich macht, bezeichnet. Im Gespräch mit einer Pflegerin verspürt David seine tiefe Zuneigung.
Sie sagte bloß, dass meine Großmutter heute schon viel gelacht habe. Und als ich das hörte, empfand ich etwas, was ich schon lange nicht mehr so empfunden hatte. Es war vielleicht nicht Glück, aber was dem sehr nahe kam.
Das Lachen wirkt bei Morgan Tolte wie eine Eruption des Lebenswillens in einem Alltag, in dem doch sehr wenig Platz bleibt für Zukunftsträume. Erst als junger Mann, ohne Aufgabe, ohne Halt und ohne Ziel jenseits der Selbstbetäubung, entwickelt David langsam ein Bewusstsein dafür, dass im Leben auch zählt, woher man kommt und wohin man gehen will. Zuweilen scheint in diesem Entwicklungsprozess sogar ein geradezu versöhnlicher Blick auf das omnipräsente Elend durch, der Wille, es mit den Lebensumständen indigener Amerikaner aufzunehmen, mit Diskriminierung, Identitätsverlust und sozialpsychologischer Misere. Als Davids Mutter zum 12. Mal in 3 Monaten in eine Notfallklinik eingewiesen wird, schaut ihr Sohn erstmals genauer hin.
In den weißen Klamotten sieht sie indigener aus, indianischer. Das Wort indianisch hasst sie. Aber nichts lässt sie noch jung wirken. Sie ist indigen und sie hat ein Trauma. Ich vielleicht auch. Ich bin nämlich derjenige, der alles hautnah mitbekommen hat. Aber sie denkt, sie sei schlimmer betroffen. Das sagt sie zwar nicht so, aber sie denkt es. Kann sein, dass sie recht hat. Vielleicht sind ältere Indigene einfach stärker traumatisiert als jüngere.
Erst im titelgebenden Kapitel »Sein Name ist Donner«, ganz am Ende des Buches, wird deutlich, inwiefern die Traumatisierung dieser Familie nicht allein mit ihrer ethnischen Herkunft zusammenhängt. In Morgan Toltys Roman, der im amerikanischen Original als Sammlung von Short Stories erschien, verdichten sich die achronologisch erzählten Episoden erst Stück für Stück zu einer kohärenten Geschichte. Sie erzählt ohne Urteil und ohne Selbstmitleid, zuweilen aber mit feiner Ironie, von den emotionalen und sozialen Abgründen im Leben der Native Americans, von den Folgen der Auslöschung von Kulturen und Traditionen, vom Wechselspiel zwischen Diskriminierung und Selbstaufgabe. Morgan Tolte selbst beweist mit seiner mehrfach preisgekrönten Prosa, dass zuweilen auch die Literatur einen Ausweg aus diesem Kreislauf bieten kann.
Cornelius Wüllenkemper über Morgan Tolte, Sein Name ist Donner, übersetzt von Thomas Überhoff-Rowold, 312 Seiten, 25 Euro. Antiope ist eine Figur der griechischen Mythologie mit einem tragischen Geschick. Die freiheitsbesessene Königstochter flieht aus ihrem Palast, wird von Zeus geschwängert und landet schließlich im Folterkelter ihres Herrscheronkels Lykos. Ziemlich martialisch, so wie es sich für einen griechischen Mythos gehört. In der Bühnenfassung von Anne-Jelena Schulte wird die Sage zu einer Parabel über totalitäre Gewalt im Internetzeitalter. Gisa Funk über Antiope von Anne-Jelena Schulte.
Gleich zu Anfang von Anne-Jelena Schultes Theaterstück Antiope gibt Nyktheus, der König von Kadmeia, eine Pressekonferenz. Anlass ist die Flucht seiner Tochter Antiope aus dem Palast.
Mit dieser Ansprache wende ich mich an alle, die Antiope in ein verbrecherisches Abenteuer verstrickt haben. Jeder innere Aufruhr ist eine Bedrohung für Kadmeia. Daher sind alle Handlungen, die unsere Einheit spalten, Verrat.
Vordergründig poltert König Nyktos hier die typischen Floskeln einer politischen Stärkebeschwörung herunter. Doch wer genau hinhört, fühlt sich vielleicht noch an den Wortlaut einer Rede von Wladimir Putin erinnert, die dieser 2023 hielt, kurz nachdem der Putschversuch gegen ihn durch Prigozhins Wagner-Truppen gescheitert war. Es ist nur eines von vielen Despotenzitaten der jüngeren Vergangenheit, die Schulte den Machthabern ihres zeitgemäß aufgetunten Mythendramas Antiope in den Mund legt. Neben Putins Kriegsrhetorik finden sich darin etwa auch die Diffamierungssprüche von Donald Trump und Jair Bolsonaro, das Vokabular des Hardliners Javier Milei und des Faschistenführers Benito Mussolini und auch eine Ansprache von Benjamin Netanyahu reiht Schulte hier ein, mit der dieser Ende Oktober 2023 Israels Militäroffensive in Gaza begründete.
Dies wird der Sieg sein des Guten über das Böse, des Richtigen über das Falsche. In diesem Krieg werden wir zusammenstehen, vereinter denn je.
Und sicherlich, man kann darüber streiten, ob Netanyahu, Trump, Milei und Mussolini wirklich in dieselbe Reihe skrupelloser Machtpolitiker gehören. Die Botschaft von Schultes Stück Antiope ist damit jedoch klar. Ihr Kathmeia ist kein Schreckensreich aus ferner Vergangenheit, sondern eines unserer brandaktuellen Gegenwart, nämlich eine totalitäre Gewaltdiktatur, in der eigentlich jeder willkürlich zur Zielscheibe werden kann, beziehungsweise zu einem sogenannten Parasiten, den man dann ungestraft verfolgen und drangsalieren darf. Entsprechend stimmt der martialische Chor im Stück als Verkörperung des heutigen Internetmobs ständig ein Wolfsgeheul an und macht sich mordlüstern auf die Suche nach der entlaufenden Antiope.
Au, Antiope, wir kriegen dich. Jetzt räumen wir auf. Wir räumen den Wald. Wir befolgen den Aufruf des King.
Tatsächlich musste Schulte für ihre aktualisierte Version der Sage gar nicht so viel erfinden, um mit mahnendem Unterton davon zu erzählen, wie schnell Hasspropaganda in Barbarei kippen kann. Denn bereits in der antiken Vorlage erscheint Kadmea als ein finsteres Folterregime. Und schon hier fällt die Königstochter Antiope allein wegen einer ungeplanten Schwangerschaft in Ungnade und wird dafür denkbar grausam mit jahrzehntelanger Folterhaft bestraft. Dabei war sie vorher eigentlich nur aus Neugier in den Wald Kithairon gelaufen. Bei Schulte ein Outlaw-Bezirk voller linker, queerer PolitaktivistInnen. Dort im Wald hatte Antiope sich dann bei einem Drogenrave stürmisch in einen Satyr verliebt. In Wahrheit der zottelig getarnte Göttervater Zeus. Und als sie von diesem schwanger geworden ist, kehrt sie hilfesuchend in den Palast zu ihrem Vater zurück.
Warum hast du das Band zerrissen?
Um in den Wald zu gehen. Sehen, was es noch so gibt. Außerhalb der Mauern.
Um in den Wald zu gehen. Sehen, was es noch gibt.
Du sprichst wie ein Kerl, Antiope. Der Glaube an meine Macht hält Kadmeia zusammen. Aber du? Du hast aufgehört, an mich zu glauben. Du hast mich vorgeführt. Und damit alles gefährdet.
In der entscheidenden Schlüsselszene versagt der narzisstische Nyktos seiner Tochter dann nicht nur jede Hilfe, er fühlt sich durch ihre Schwangerschaft auch so gedemütigt, dass er Selbstmord begeht. Vorher allerdings trägt er seinem Herrscherbruder Lykos noch auf, den eigenen Freitod an der Tochter zu rächen. Lykos wiederum sperrt Antiope daraufhin 20 Jahre lang ein und lässt sie grausam von seiner Frau Dirke foltern. Was klingt wie ein Horrorplot, entspricht tatsächlich der antiken Vorlage. Doch anders als im Mythos endet Antiope bei Schulte nicht als gebrochene Frau, sondern verteidigt ihren Freiheitswillen bis zum Schluss. Das verleiht dem Drama dann zwar erst recht etwas Didaktisches, enttarnt aber zugleich auch sehr viel deutlicher als die Urversion die illegitime Lächerlichkeit eines totalitären Machtanspruchs.
Das sagt Gisa Funk über Anne-Jelena Schulte, Antiope, die griechische Mythologie und dokumentarisches Material vermischt. Surkamp Theater, 120 Seiten, 20 Euro. Das war's für heute im Büchermarkt. In Forschung aktuell nach den Nachrichten geht es um die Zukunft der Astrophysik, für die Görlitz eine wichtige Rolle spielen soll. Einen schönen Nachmittag wünscht Maike Albart.